wenn du das nicht selber kannst. Und dann brauchst du meiner Meinung nach auch immer noch einen CFO für, so nenne ich den jetzt mal, als jemanden, der Strukturen und Prozesse immer wieder anpasst und immer wieder hinterfragt, ob das, was man hier macht, eigentlich richtig ist und sich natürlich auch um die Finanzen kümmert. Und das ist nicht der Steuerberater. Das ist nochmal ganz wichtig.
Herzlich willkommen zum Podcast Punkt Genau. Heute die 62. Ausgabe und heute habe ich einen Gast vor dem Mikrofon, der nennt sich virtuell CFO. Was das ist, das erklärt er uns dann im Verlauf dieses Gespräches. Er ist aber auch gleichzeitig CFO eines mittelständischen Unternehmens gewesen, war lange Jahre bei einer wohlbekannten Unternehmensberatung, bei einer der Big Five und ist ebenfalls Podcaster mit seinem eigenen Podcast, auf den gehen wir dann später auch noch ein. Und dann noch in eigener Sache, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie mir doch bitte ein Abo oder einen Daumen hoch, denn der Podcast muss sich ja auch weiterentwickeln und ich freue mich über jede Rückmeldung von euch. Und dieses Mal, wie gesagt, den virtuellen CFO hier vor dem Mikrofon, sein Name Daniel Winker. Herzlich willkommen, Daniel, schön, dass du da bist.
Hallo Simi, ja, vielen Dank für die Einladung.
Daniel, wie es hier bei uns im Podcast so üblich ist, gibt es zu Anfang erstmal so eine kleine Fragerunde. Und auch für dich habe ich mal so ein paar kleine Fragen mir ausgedacht. Erste Frage an dich, welches Buch wünschst du dir für das kommende Weihnachten?
Ja, da relativ schwierig, weil ich kaufe mir alle meine Bücher selber. Ich lese relativ viel, höre auch viel Hörbücher, viel Podcast und ich kann dir ja mal sagen, was ich im Moment an Büchern so parallel lese. Und das Letzte, was ich jetzt angefangen habe, ist, wie heißt das denn jetzt? Ich habe so einen kleinen Roman, Being There von Kosinski heißt er, glaube ich. Das ist ein Klassiker. Gab es auch mal einen Film zu, da geht es um einen Gärtner, der ewig als Kind schon in so einem abgeschirmten Haus in Amerika gelebt hat und dann stirbt der Besitzer oder stellen die fest, dass er eigentlich da gar nicht wohnen darf, auch keinen Namen hat und dann wird er angefahren auf der Straße, wenn er da rausgeschmissen wird und landet plötzlich dann in so einem reichen Haushalt. Das spielt so in den 60er, 70er Jahren in den USA und Ende vom Lied ist, dass er immer nur über seinen Garten redet, aber die Leute immer denken, er redet über die Wirtschaft und finden das total toll und der Präsident kommt da zu Besuch und nimmt seine Phrasen auf und er wird eingeladen in Talkshows. Also ganz lustig, ist nicht lang, 100 Seiten. Dann lese ich gerne Autobiografien. Die nächste, die jetzt kommt, nachdem ich Michelangelo und mich auch letztes Jahr durch Elon Musk neue Biografie geschlagen habe und auch mal über Amazon, habe ich jetzt mir von der Michelle Obama mal das erste Buch geholt. Mal gucken, habe ich noch nicht angefangen. Und dann habe ich noch so ein klassisches Finance-Buch, The Wisdom of Finance. Da hat mich meine Frau für verrückt erklärt, als ich dann abends im Bett lag und gesagt hat, so, das ist mir gerade eine Spur zu trocken, ich gehe jetzt mal schlafen. Dann sagt, was liest du denn? Ja, The Wisdom of Finance. Er sagt, du bist ein Freak. Ja, kurz dazu ist vielleicht für Finance-Interessierte ganz nett. Es geht eigentlich darum, dass ein Professor mal für seine Studenten aufgeschrieben habe, wo es so Parallelen zwischen der Wirtschaft und wirtschaftlichen Zusammenhänge und Büchern, Geschichte und Film geht. Und das hat er da kombiniert. Also vielleicht auch ganz interessant für deine Hörerschaft.
Ja, ja. Also ganz lieben Dank für diese drei Empfehlungen. Vielleicht sollte man mal Podcast-Folge machen über so ein paar Buchempfehlungen oder so. Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen was dazu beitragen, weil es gibt tatsächlich ein paar wirklich ganz spannende Autoren hier im Wirtschaftsbereich, die auch Unternehmern ganz gut gefallen könnten. Aber jetzt zu deiner nächsten Frage. Daniel, wo findest du denn in Europa zur Ruhe?
Ja, in Münster, wo ich auch zu Hause bin. Wir haben hier einen großen Garten. Ich habe lange in Hamburg gelebt und ich habe Hamburg mit wirklich zwei weinenden Augen verlassen, weil es so für mich die schönste Stadt ist. Ja gut, jetzt werden die Münchner sagen, na, das kann er doch nicht gesagt haben und die Berliner werden das gleiche behaupten, aber für mich war Hamburg immer so die lebenswerteste Stadt. Und dann hat meine Frau mir irgendwann die Pistole auf die Brust gesetzt, weil sie aus dem Münsterland kommt, gesagt, du musst zurück oder ich will zurück und du musst mitkommen. Du hast mir damals versprochen, wenn ich für dich nach Hamburg komme, kommst du irgendwann, wenn wir Kinder haben, nach Münster. Das Versprechen habe ich dann eingelöst und mittlerweile muss ich sagen, total lebenswerte Stadt, sehr studentisch geprägt. Ich habe alles, was ich in Hamburg auch habe, nur eine Spur kleiner. Trotzdem bin ich noch als St. Pauli-Fan gerne und oft in Hamburg und auch mit Kunden und so weiter. Aber wo ich Ruhe finde, ist in der Tat zu Hause und bestenfalls, wenn Sommer ist und man in den Garten gehen kann.
Also ist ja auch nicht so weit weg von Münster nach St. Pauli, dann mal kurz hochzufahren, um sich am Samstagnachmittag ein Spiel anzugucken. Ne?
Bist ja gleich um. Ja, das mache ich in der Tat mit den Kindern, okay. Wenn es sich irgendwie anbietet und wirklich ein Samstag ist.
Und ihr habt in Münster eine prämierte Espresso-Barista. Also ich glaube, es gibt da ein ganz relativ bekanntes, eine bekannte Rösterei bei euch in Münster. Und ich als Hobby-Barista weiß also, dass da dort jemand sitzt, der, glaube ich, sehr, sehr guten Espresso brüht bei euch in der Stadt. Ja. Nächste Frage. Was entgegnest du jemanden, der mit Ja, aber seinen Satz beginnt?
Gute Frage. Also erstmal finde ich es gut. Das ist ein Teil Zustimmung und ein Teil Einwand. Und Einwände sind wichtig und gehören dazu. Es darf halt bloß nicht dazu führen, dass es als Ausrede gilt. So. Von daher würde ich mir das Aber immer anhören, weil ich weiß ja auch nicht, ob ich immer richtig liege.
Okay. Warum ist ein Vor- und Zurück im Unternehmensalltag etwas Normales?
Es ist ja alles dynamisch, ne? Und wenn es kein Zurück gäbe, also Zurück hast du ja vor allem dann, wenn Leute gehen, ne? Also du arbeitest an der Organisation ständig und immer und bringst die voran und dann brauchst du ab und zu auch mal diesen einen Schritt zurück, um dann wieder zwei Schritte nach vorne gehen zu können. Und manchmal ist das auch so, dieser alte Trott, ich meine, du bist auch Berater, uns fällt ja oftmals vieles auf, wo andere schon betriebsblindend sind. Und man bezahlt dich auch nur dafür, sage ich mal, dass du diese frischen Blick auf die Dinge hast. Und deswegen ist es manchmal auch ganz gut oder auch ein Brustlöser, wenn man mal einen Schritt zurückgehen kann.
Okay. Danke erstmal für die erste kleine Runde, Daniel. Und jetzt steigen wir mal ein bisschen tiefer rein in das, was dich so alles bewegt, wo du jetzt auch unterwegs bist. Du bist Diplomkaufmann, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Hatte ich ja in der Anmoderation ein bisschen angeteasert. Mal ganz kurz gefragt, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Und eigentlich ist es doch offen gesagt so ein bisschen eine trockene Dynamik und das verkörperst du eigentlich gar nicht.
Ja, das ist schon mal gut, dass die Leute das so wahrnehmen, ne? Also ich zucke beispielsweise immer zusammen, wenn meine Kinder gefragt werden, was macht denn dein Papa? Und die sagen Steuerberater. Warum zucke ich da zusammen? Weil ich auch so dieses Bild habe. Ich hoffe, da fühlt sich jetzt sich keiner auf den Schlips getreten. Ich kenne auch viele nette Steuerberater, aber es ist erstmal nicht der sexiest Job of the world, ne? Wenn du sagst Steuerberater. Gibt auch ja so Statistiken, wo gesagt wird, da sind die Frauen dann ganz schnell weg, wenn du sagst, dass du nicht Pilot bist. Für mich ist es aber eher so, dass ich in der Steuerberatung eigentlich gar nicht direkt arbeite, sondern ich klassisch ja über die Big Four, in der ich war, dann meinen Steuerberater gemacht habe als notwendiges Übel, um den Wirtschaftsprüfer zu machen. Den fand ich alles andere als langweilig. Ich war schon immer super interessiert an Wirtschaft, bin ein bisschen vorgeprägt von zu Hause. Mein Vater war Steuerberater, der hat dann irgendwann mal gesagt, ja, wenn du keine Steuerberatung machen willst, dann überleg doch mal, ob du Wirtschaftsprüfer werden willst. Da geht es noch viel, viel mehr um wirtschaftliche Zusammenhänge. Und dem Rat bin ich gefolgt. Er hatte sicherlich so ein bisschen den Hintergedanken, dass er sagt, dann kann ich trotzdem mal bei ihm einsteigen. Das habe ich aber nie gemacht. Mein Vater ist dann auch relativ früh verstorben. Ich habe diese Praxis dann abgewickelt, weil das war nie meine Passion dahinter. Aber diese Wirtschaft und dieses, und jetzt kannst du sagen, da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen freakig, so wie ich das eben schon mal mit der Literatur angekündigt habe. Ich habe relativ früh in meinem Leben Aktien gekauft. Ich habe relativ früh angefangen, das Handelsblatt zu lesen und Wirtschaftszeitung zu lesen und habe viele Sachbücher gelesen. Und trotzdem, ohne mir trotzdem irgendwie diesen Stempel aufzudrücken, dass man irgendwie ein dröger Typ ist. Und so habe ich dann auch als einer von zwei Langhaarigen beispielsweise mein Studium begonnen. Ne? Da war ich auch schon nicht der typische BWLer, der da irgendwie unterwegs war. Also ein bisschen anders war ich, glaube ich, immer schon.
Okay, super Einstieg, Daniel. Führt mich gleich auch zu der nächsten Frage, weil darüber hinaus, neben der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, die ja die Grundlage deines auch Tuns mit dem virtuellen CFO beispielsweise auch ist, bist du aber auch gleichzeitig ein Stück weit als Investor und auch Gesellschafter unterwegs. Hast auch ein technologieorientiertes Unternehmen ein bisschen gegründet. Was treibt dich da so ein bisschen an? Ich meine, dass du voller Energie sprühst, das glaube ich, haben wir schon in den ersten 3 Minuten gehört. Aber da mal ganz konkret nachgefragt, was treibt dich da an?
Ja, eigentlich immer die Leidenschaft, Dinge besser zu machen, ne? Also du hast es richtig gesagt, vielleicht mal abschließend zum virtuellen CFO. Das ist daraus geboren, dass ich eigentlich dachte, ich komme als Wirtschaftsprüfer irgendwie 2 oder 3 Schritte zu spät. Das Jahr ist schon erledigt. Keiner sieht dich so wirklich gern, weil du hältst alle von der Arbeit ab, auch wenn du am Ende hilfst. Aber dankbar waren die Unternehmer halt immer und Unternehmen, wenn man dort die Fehler entdeckt hat und die dann wirklich du auch wirklich eine Lösung anbieten konntest, wie man es besser machen kann. Es war mir aber eine Spur zu wenig operativ und deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich denn neben der Tätigkeit als WP auch operativ tätig werden. Das ist ja von der Wirtschaftsprüfersatzung nicht so ganz einfach. Ich habe aber dann gesagt, na gut, als Investor und als Advisor bei Gründungen, bei denen ich selber dabei bin und nicht als Geschäftsführer, sondern dann halt als Kapitalgeber und Impulsgeber, geht das schon. Ja, daraus sind in der Davicon etliche Firmen, ich sag mal so eine Handvoll Firmen entstanden, wo wir Software entwickeln für Zahnlabore, für aktuelles Baby ist ein Aktienregister beziehungsweise der MVP. Das wird ausgebaut zur Mitarbeiterbeteiligungsplattform auch für GmbHs, Optionsverwaltung etc., Captable-Management. Wir haben eine IT-Beratung gegründet, die so ein bisschen aus der Asche der alten Firma entstanden ist, die mittlerweile 40 Mitarbeiter hat. Und vielleicht werden wir auch die Davicon noch an 1-2 Stellen Ausgründungen machen, wo wir dann sagen, okay, dann gibt es da noch jemanden, der nur Financial Management Services anbietet oder vielleicht nur BI Services. Und was treibt mich an? Das treibt mich an, mit coolen Leuten zusammenzuarbeiten, die eine ähnliche Dynamik haben. Das ist mir unheimlich wichtig. Ich habe den Grundsatz, dass wenn du die richtigen Leute zusammenbringst, nur was Gutes dabei rauskommen kann und jeder sein Talent hat. Und ich kenne mein Talent, das steht für Organisation, das steht für ja ein bisschen diese visionäre Denkweise und Erkennen von Chancen und Strukturen und Prozessen sowieso. Und dann gibt es aber andere, die können beispielsweise technologisch richtig gute Sachen bauen oder die haben eine operative Idee, wo man eigentlich sagt, die Idee ist so gut, das müssen wir zusammen irgendwie rocken. Und wenn du jetzt nicht weißt, wie das geht, dann werde ich mein Netzwerk dazu holen und dann versuchen wir das mal zusammen.
Es führt mich ja sofort zu der nächsten Frage. Wenn du natürlich heute als Berater irgendwie gerufen wirst, dann ist es meistens wirklich schon mindestens am Glimmen, wenn nicht sogar schon am Brennen. Und dann fragst du dich immer, woher kommt's? Und dann stellst du fest, irgendwann hat das Unternehmen vergessen, mal eine Autobahnausfahrt zu nehmen, um mal rechts abzubiegen, und ist einfach weiter geradeaus gefahren und dann ist halt irgendwann Ende Gelände. Und dann stellt man sich immer die Frage, warum machen das eigentlich immer alle so? Ob es jetzt falsch oder richtig ist, im Moment des Geschehens haben die Entscheider wahrscheinlich so gedacht, es wäre so richtig, aber im Nachhinein stellt man halt fest, es war halt grundverkehrt. Wenn du jetzt mal so mit deiner Erfahrung darauf guckst, dieses Narrativ, naja, eigentlich machen es irgendwie alle irgendwie nicht so wirklich gut, woran scheitert es denn am meisten so ein bisschen aus deiner Erfahrung heraus, dass es dann manchmal nicht ganz so gut wird?
Ja, die Frage ist ja mal, du hast es gerade gesagt, an welcher Autobahnausfahrt kommst du denn? Ne, und als ich mal angefangen habe, habe ich gesagt, ich konzentriere mich auf operativ erfolgreiche Unternehmen, die aber jetzt an so einer Stelle sind, wo sie so stark gewachsen sind, dass Strukturen und Prozesse nicht mitgewachsen sind. Und das sind diese klassischen Wachstumsschmerzen. So, und da siehst du, das ist nicht böse gewollt, sondern du hast einfach nicht die Know-how-Träger in bestimmten Spezialisierungen an Bord, sagen wir mal einen CFO, weil das war dann vielleicht irgendwie ein Studikumpel oder der 10 Jahre später zwar irgendwie die Finance übernommen hat, da auch viel gelernt hat, aber nie diese Ausbildung genossen hat, wie man sie eigentlich braucht. Und dann neben den ganzen operativen Dingen plötzlich merkt, ich komme gar nicht mehr hinterher, dann hast du keine Zahlen, dann hast du auch 3 oder 4 Monate keine Zahlen und dann kriegst du irgendwann Cashflow-Probleme, keiner hat's gesehen. Und dann hast du die Ausfahrt verpasst. Und dann wird aus einem eigentlich gesunden Unternehmen ein Unternehmen, wo du jetzt erstmal wirklich gegensteuern musst. Zugegebenermaßen seit letztem Jahr habe ich immer mehr solcher Unternehmen. Und es ist eigentlich immer genau das, dass man zu spät auf Cashflow geguckt hat und es nicht priorisiert hat, vielleicht da auch hinzugucken. Oder dass man gesagt hat, wird schon alles gut. Und dieses wird schon alles gut, ja, ist halt irgendwie nach hinten losgegangen.
Ja, und da kommt ja natürlich der nächste Aspekt. Während der Corona-Pandemie hat der Staat natürlich eine ganze Vielzahl von Corona-Hilfen als Darlehen rausgekehrt. Ne? Und viele haben es natürlich auch dankenswerterweise genommen. Nur höre ich jetzt, wir haben ein ganzes Portfolio in den Banken schlummern, wo halt Unternehmen drinstecken, die halt ihre Corona-Hilfen nicht zurückzahlen können. Ne? Insofern bestätigt das so ein bisschen, dass das Thema Liquidität scheinbar immer noch ein brennendes Thema ist. Und ich frage mich da an der Stelle, haben wir denn eigentlich nur Unternehmenslenker oder Unternehmen hier vor der Brust, die nur jeden Tag Mikromanagement betreiben? Wie ist denn da so deine Einschätzung?
Ganz klar nein. Also das glaube ich nicht, dass alle nur Mikromanagement betreiben. Du hast manchmal bei eigentümergeführten Unternehmen das Mikromanagement, dass der Eigentümer schlecht Verantwortung aus der Hand geben kann. Ich bin jetzt viel im IT- und Technologiesektor tätig. Da mache ich eher das Gegenteilig. Also da gibt es das auch. Aber eigentlich sehe ich da aber den Wunsch, dass die Leute eigentlich weiterkommen wollen, aber nicht die Leute haben, die sie unbedingt vertrauen können. So, und deswegen es dann vielleicht doch selber machen.
Das heißt also, in deiner Wahrnehmung haben wir es dann tatsächlich wirklich mit einer Fachkompetenz einer fehlenden Unternehmen zu tun an der Stelle, oder?
Ja, absolut. Also ich habe dir eingangs mal gesagt, was so meine Motivation ist, auch eigene Dinge da zu starten und dass du irgendwie diese verschiedenen Talente hast. Und wenn du jetzt mal in so Unternehmen guckst, dann hast du vielleicht einen Geschäftsführer, der ist vertrieblich 1A. Aber ist aber seine Aufgabe auch nur, neue Kunden ranzubringen und diese Kunden ja möglichst profitabel dann auch fürs Unternehmen zu entwickeln. Und da habe ich schon die dollsten Dinge erlebt, dass die Kunden zwar toll waren, und wenn man so drauf geguckt hat, aber dass sie bei weitem nicht profitabel waren, weil was dann fehlte, war zum Beispiel die Mitarbeiter richtig zu führen und nicht jedes Gehalt zu zahlen und vor allem nicht bei jeder, also ein bisschen diese Standhaftigkeit. Wenn jemand kommt und sagt, aber der Kollege, der macht doch die schlechtere Arbeit als ich, warum verdient er 10.000 mehr? Ja, hier hast du 15.000 mehr. Und diese Rechnung kann irgendwann nicht mehr aufgehen. Ne? Und so, deswegen, du brauchst dann noch jemanden neben dem Vertrieb, der auch irgendwo die Mitarbeiterführung übernimmt. Also jemand, der wirklich klare Ansagen macht, der eine Verlässlichkeit an den Tag bringt, wenn du das nicht selber kannst. Und dann brauchst du meiner Meinung nach auch immer noch einen CFO für, so nenne ich den jetzt mal, als jemanden, der Strukturen und Prozesse immer wieder anpasst und immer wieder hinterfragt, ob das, was man hier macht, eigentlich richtig ist und sich natürlich auch um die Finanzen kümmert. Und das ist nicht der Steuerberater. Das ist nochmal ganz wichtig.
Jetzt in Zeiten von Fachkräftemangel werden natürlich jetzt einige natürlich sagen, was der Winkler redet sich da leicht, wo finde ich denn die qualifizierten Leute? Ja, und dann kann ich sie auch gar nicht bezahlen. Ich muss ja gucken, dass ich erstmal selber irgendwie hier gut über die Runden komme. Würde mich zu meiner nächsten Frage, wenn natürlich jetzt heute ein Unternehmen, sagen wir mal, in finanziellen angespannten Situationen bei dir aufschlägt, das Personal kannst du jetzt schlecht irgendwie von heute auf morgen austauschen. Wie würdest du denn heute einem Unternehmer dann sagen, was können wir denn tatsächlich jetzt tun, relativ zügig, um dann der Bank vielleicht nochmal eine Verlängerung aus den Rippen zu leiern oder nochmal einen Nachschuss, dass man sich da vielleicht gewähren lässt?
Ja, ich habe das Beispiel letztes Jahr um diese Zeit wurde ich genau zu so einem Kunden mal gerufen, da habe ich einen Workshop gemacht. Also meine Beauftragten starten immer erstmal mit einem Workshop, weil der Workshop dient dazu, Klarheit und Transparenz zu schaffen, weil ich kann ja nicht beraten, wenn ich nicht weiß, woher die Probleme resultieren. So, und das kann ganz unterschiedlicher unterschiedliche Gründe haben. Und dem habe ich damals gesagt, ganz ehrlich, nach dem Workshop hat er mich gefragt, ob ich mit ihm zusammenarbeiten will. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ihr seid mir sympathisch, aber eigentlich ruft ihr mich zu spät. Also eigentlich sind wir ja an einem Punkt, wo es eigentlich nur noch um euer Überleben geht. Da ich es sympathisch fand und da auch Arbeitsplätze dranhängen, habe ich mich dann nicht weichschlagen lassen. Aber ich habe gesagt, okay, ich mache mal eine Ausnahme für euch. Ich übernehme dieses Mandat. Und dann haben wir mussten wir erstmal Transparenz schaffen. Und Transparenz bedeutet für mich, wenn wir jetzt über Liquidität reden, dass wir eine automatisierte Cashflow-Planung haben. Das ist für mich auch verpflichtend. Ich will hier nicht mit Excel arbeiten, sondern ich will eine Anbindung automatisiert mit der Bank. Und dann müssen wir erstmal auf den Tisch bringen, wo geht das Geld raus und wo kommt das Geld rein? Und dann müssen wir parallel an den operativen Themen arbeiten, weil du bist ja nicht umsonst ein bisschen klamm. Ja, meistens sagt man, erstmal kommt die strategische Krise, dann kommt die Absatzkrise und dann kommt die Liquiditätskrise. Ne? Diesen Dreiklang, den kennst du auch. Und diese strategische Krise, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Meistens ändert sich dein Markt oder es kommen neue Player oder deine Preise sind nicht mehr konkurrenzfähig. Das willst du nicht so richtig wahrhaben. Und dann ist es auch schwierig, wenn du als nicht unbedingt so strategisch denkender Mensch eine neue Strategie zu erarbeiten. Mir persönlich ist das super wichtig. Ich sage, ohne Strategie kannst du eigentlich dein Unternehmen nicht führen. Ob die Strategie dann immer richtig ist, das entscheidet dann die Zukunft. Aber du musst dir zumindest Gedanken darüber machen.
Ich bin ja auch so jemand, der so ganz gerne immer so an die Prozesse rangeht. Machst du ja auch sehr gerne. Und oftmals höre ich dann, wir drucken die Rechnungen noch aus, dann laufen wir zu den Projektleitern und dann laufen wir zum nächsten und lassen es da noch abzeichnen und dann gucken wir nochmal, wie die Qualitätskontrolle gearbeitet hat und so weiter und so weiter. Bedeutet natürlich, dass es alles unentdeckt, also unsichtbare Kosten sind, weil die Kosten erscheinen ja in der BWA so nicht. Ist für mich so ein bisschen mein Steckenpferd. Nochmal bei dir konkret nachgefragt, weil du ja auch so jemand bist, der so ein bisschen Prozesse sich anschaut. Viele glauben ja dann über Software das ganze Problem zu lösen. Nur dann gibt es ja immer wieder so die Erfahrungswerte, wenn du einen schlechten analogen Prozess hast, warum soll er deinen digitalen besser sein? Wie ist denn da so deine Sicht auf die Dinge, was so den Mittelstand betrifft?
Ja, also muss ich jetzt ein bisschen lachen, ne? Weil das klassische Problem, also meine Kunden haben schon eine gewisse Größe, ich sag mal, unter 10 Millionen habe ich eigentlich keine Kunden. Also so 10 Millionen Umsatz musst du schon irgendwie als Größe mitbringen. Und viele haben natürlich auch ein ERP-System. So, das Problem, was dort gemacht wird, ist, dass das ERP-System vermeintlich nie von der Stange genommen wird, sondern immer die alten, nicht funktionierenden Prozesse damit rein gecustomized werden gegen viel zu viel Geld. Wo ich immer sage, bleib doch im Standard. Diese Dinge können doch so viel, die müssen doch nicht unbedingt schlechter sein. Das war das Erste. Und so ein Workflow-Prozess zur Rechnungsfreigabe, ehrlich gesagt, das hat jedes vernünftige ERP-System. Aber gut, dann ist das Kind meistens schon in den Brunnen gefallen. Das verstehen auch viele, möglichst keep it simple.
Genau. Und da muss ich an der Stelle muss ich ergänzen, weil wie oft wird darüber gesprochen, ja, wir brauchen jetzt SAP oder dann noch diese und jene müssen wir noch dazu kaufen und dann müssen wir noch das Customizing. Oftmals ist es viel leichter, wenn man es genau wie du sagst, es wirklich ganz einfach zu lassen, weil der Mensch ist ja auch relativ einfach gestrickt. Und wenn man immer hört, dass unser Hirn ist tatsächlich auf dem Niveau eines Neandertalers, das hat sich nicht wirklich weiterentwickelt. Ja? Also nicht wirklich. Also so. Und deswegen bin ich der Meinung, wir machen viele Dinge viel zu kompliziert. Und deswegen an der Stelle nachgefragt nochmal, Daniel, was hältst du eigentlich zwischen kompliziert und komplex? Siehst du auch oftmals so diese Antwort, oh, das ist viel zu kompliziert und auch komplex? Würdest du da nochmal vielleicht ein bisschen abgrenzen wollen? Kannst du da nochmal ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählen?
Ja, ich hab gerade genau so einen Kunden, wo es mega komplex ist. Wirklich, es ist ein komplexes Geschäftsmodell, aber das ist keine Entschuldigung. Also wenn es komplex ist, ist es komplex und wir müssen diese Komplexität rausnehmen. Und die Komplexität nimmst du nicht raus, indem du dich wegduckst, weil der Riesenberg da vor dir ist, sondern nur indem du da deine Spitzhacke in die Hand nimmst, versuchst den Berg erstmal irgendwie zu messen und dann da durchzuhauen oder meinetwegen drüber zu gehen. Du musst es aber verstehen. Und da ist meine Erfahrung, viele leben dann diese nicht funktionierenden Prozesse, auch von Mitarbeitersicht, weil wenn du dann emotional auch irgendwie abgeschlossen hast mit der Firma, sagst du halt, das haben wir immer schon so gemacht, das passt schon, 9-to-5 und ich gehe nach Hause. Oder aber du hast die Leute, die meistens die jüngeren Mitarbeiter, die reinkommen, sagen, was macht ihr da für Quatsch? Die wollen dir dann die Welt erklären. Das ist aber nicht schlecht. Nur, die sind natürlich als Newbie so ein bisschen alleine auf weiter Flur, den hört dann keiner zu. Und wenn dann aber ein externer Berater kommt und das Gleiche nochmal sagt, dann muss man versuchen, daran zu arbeiten. Und ich bin nicht ganz deiner Meinung, dass man das mit Software nicht lösen kann. Ich sage aber auch, eine ERP-Einführung kommt erst nach der Prozessaufnahme und nicht schon währenddessen. Oder ich mache nicht parallele Prozessaufnahme, sondern ich mache es vorab. Ich muss alles kennen, muss die hinterfragen und dann gehe ich in die Softwareauswahl.
Jetzt gerade in diesen turbulenten Zeiten, wenn also das Langfristige überhaupt nicht mehr sicher ist und das große Weite irgendwo auch so ein bisschen mehr oder weniger dich jeden Abend erschüttern lässt, hat natürlich dazu geführt, dass viele Unternehmen jetzt so ein bisschen auf ihre Kosten gucken. Es gibt viele Namhafte, die jetzt auch Personal freistellen. Viele reduzieren ihre Reisekosten gut. In Zeiten von Videokonferenzen ist das durchaus möglich. Andererseits demotiviert es natürlich auch den einen oder anderen, weil man natürlich vorher gerne zu seinen Kunden gefahren ist und jetzt heute nur noch vor dem Fernseher sitzt und dann mit dem sich unterhält. Jetzt mal aus deiner Erfahrung heraus, wenn du jetzt mal heute drauf guckst und sagst, wir haben jetzt 2024 und gucken bis nach 2027, um den Zeitraum ein bisschen kürzer zu halten. Glaubst du, dass man mit solchen Strategien des Cost-Savings, also wirklich radikal Kosten zu sparen auf Personal und auch auf sonstigen Ausgabenseite, dass man damit weiterkommt, um auch wirklich das Unternehmensfundament zu sichern?
Ja. Ich sag dir auch warum. Ja. Ist vielleicht ein bisschen unerwartet. Also wenn du jetzt über eine Strategie sprichst, guck ich vornehmlich erstmal auch auf die Absatzstrategie, ne? Und die Zeiten, ich bin totaler Optimist. Also die Zeiten sind immer unsicher. Und es wird auch wieder Technologiesprünge geben, es wird neue Krisen geben, es wird Krisen geben, die weiter weg sind, die dich weniger tangieren, und es wird Krisen geben, die total unmittelbar sind. Nur ich bin bei weitem nicht so, dass ich pessimistisch sage, in Deutschland ist alles schlimm und kannst dir nach Pfeife rauchen und dann meinen Traktor aus der Garage hole und irgendwie die Autobahnauffahrt zumache. Nein. Und trotzdem glaube ich, du solltest permanent auf deine Kosten achten. Das heißt nicht, dass du geizig sein musst, aber du solltest, ich sage immer, Return on Invest. Du solltest jede Investition, die du hast, darauf hinterfragen, ob du einen Return bekommst und wie dieser Return aussieht. Und wenn ich jetzt bei meinen Kunden gucke, beispielsweise, was ich erlebe, sind die Explosion von Cloud-Kosten. Ne, der wurde den Leuten immer erzählt, ja, da gehst du in die Cloud, das ist alles schön skalierbar, dann hast du hier Azure bei Microsoft und AWS bei Amazon und Google Cloud und dann zahlst du nur das, was du brauchst, dann brauchst du die Investitionen nicht selber machen und mittlerweile schlackern alle, gerade die digitale Geschäftsmodelle haben, mit den Ohren, wie viel das am Ende kostet. So, und da müssen wir einfach ran. Ne? Das ist dann, wir reden dann über sechsstellige Beträge im Jahr, manchmal auch siebenstellig. So, und das einfach weiterlaufen zu lassen, weil man das immer schon so gemacht hat, kann nicht funktionieren. So. Bei Mitarbeitern tut man sich schwerer, weil das sind ja alles, da tolerierst du gerade im Mittelstand auch mal einen Low-Performer, wo du sagst, okay, den ziehe ich irgendwie mit durch, weil das hat immer funktioniert. Das ist aber was, wo ich sage, also als Außenstehender, das kannst du nicht immer tun. Und da geht es nicht mal so sehr um Cost-Saving, da geht es auch darum, dass Leute, die Motivation komplett verloren haben, die anderen auch demotivieren. So, und da sollte man genau hingucken. Und ja, also von daher ja, ich glaube, das gehört dazu. Strategie ist für mich noch eine Stufe weiter. Strategie ist nicht Cost-Saving, sag ich mal.
Ne? Auf keinen Fall. Führt mich auch zu meiner nächsten Frage an der Stelle, weil du jetzt natürlich auch einen Teil der Kosten angesprochen, die in vielen Unternehmen ja auch Fixkosten sind, ja. Und Fixkostenreduktion ist auch ein Riesenthema, auch ist immer ein Dauerbrenner. Aber gerade jetzt so in den heutigen Zeiten schaut man natürlich noch immer noch mal genauer hin. Wenn du das Thema Fixkostenreduktion hörst, kannst du da unseren Zuhörern und Unternehmern vielleicht den einen oder anderen Tipp geben, was man vielleicht machen könnte, beziehungsweise wie man es angeht.
Na, ich glaube, du solltest dir erstmal überhaupt Gedanken machen, also insbesondere die, die jetzt nicht so betriebswirtschaftlich vorgelernt sind wie unsereins, was sind eigentlich variable Kosten, was sind eigentlich meine Fixkosten? So, und dann kommst du ziemlich schnell natürlich an, fixe Kosten sind solche, die ich nicht halt, die nicht mit dem Umsatz in Verbindung stehen. So, jetzt kannst du dich fragen, brauche ich meine Lagerhalle oder brauche ich die nicht? Aber du musst dir als ersten Schritt überhaupt mal die Gedanken machen, was sind denn meine Fixkosten? So, dann kommst du an verschiedenen Positionen vorbei. Und das ist meistens im Dienstleistungssektor sind es immer die Mitarbeiterkosten. Im Produktionssektor sind es deine Investitionen in Maschinen und Vorratsvermögen, wobei das ja schon wieder variabel ist. Und du kommst vorbei an den Lagerhallenkosten, Bürokosten etc. So, das müsstest du dir einmal aufschreiben. Dann musst du mal ganz ehrlich fragen, kann ich an diesem Standort eigentlich noch festhalten, ja oder nein, oder ist der schon zu groß? Weil wenn ich permanent runtergehe, was meine Umsätze angeht und meine Geschäftstätigkeit, oder wenn jetzt meine Mitarbeiter permanent zu Hause bleiben, weil alle remote arbeiten und das Büro ist eh zur Hälfte nicht besetzt, ja, dann kannst du untervermieten beispielsweise, kannst es versuchen oder musst einen neuen Standort suchen oder musst ein neues Konzept erarbeiten. Es macht auf jeden Fall Sinn, das einmal aufzuschreiben, sich anzugucken und dann Position für Position durchzugehen und zu hinterfragen und dann wieder mit dem großen ROI, Return on Invest, macht das Sinn, kriege ich da einen Invest oder nicht?
Das führt natürlich mich auch zu einer Frage, beziehungsweise zu einem Beweggrund vieler Unternehmen, die dann sagen, ach, Daniel, komm, das bisschen, das kriegen wir dann auch noch gewuppt und so. Das Festhalten an dem Alten und den, das wenig so ein bisschen dieses Loslassen, weil oftmals hat es ja auch was mit so, ich habe die Halle jetzt von Opa noch und jetzt soll ich die jetzt hier einfach aufgeben, das kann ich doch nicht tun. Was sagen dann die Leute? Wie würdest du gerade so emotionalisierte, das ist ja schon zum Teil auch mit emotionalisierte Entscheidungen, wie gehst du mit sowas denn eigentlich um? Weil oftmals so rational lässt sich's oftmals ja nicht tun.
Ja, zum Ersten, dass ich es direkt anspreche und da auch kein Blatt vor den Mund nehme. Weil du kannst dich ja entscheiden, ob du Opas Halle behalten willst oder ob der Insolvenzverwalter die später irgendwo verwerten soll. Und dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr den Preis dafür kriegen. Es gibt ja auch andere Konstrukte, dass man es selber rauskauft, wenn man noch ein bisschen was in der Tasche hat und dann ins Unternehmen bringt. Aber alleine diese Denkanstöße zu geben und die Emotionalität mal rauszunehmen und auch mal zu überlegen, wie können wir es denn retten? Was kann man denn noch mit dieser Halle machen? Vielleicht baut man da, wenn das mitten in Berlin, München, Hamburg liegt, die alte Halle, vielleicht macht man da mal irgendwie ein Coworking-Space raus oder irgendwie eine Event-Location. Vielleicht bringt das viel, viel mehr Geld rein, als da noch irgendwie zwei Maschinen drinstehen zu haben. Obwohl, ich glaube, solche Fälle gibt es heutzutage gar nicht mehr. Ich glaube, viele haben sich da Gedanken gemacht. Das Problem ist eher, du hängst meistens in diesen Mietverträgen zu lange drin. Und dann müsstest du eigentlich das Gespräch mit dem Vermieter angehen und sagen, pass mal auf, so ist die Situation. Ich kann nicht mehr bezahlen, ich will nicht mehr bezahlen, ich möchte untervermieten. Welche Möglichkeiten gibt es? Gibt es eine andere Verwertungsmöglichkeit? Vielleicht ist der Vermieter sogar dankbar, weil er schon einen Interessenten hat und der Interessent wird vielleicht sogar eine höhere Miete zahlen. Das gibt es alles in der Kommunikation herauszufinden. Und wenn du nicht sprichst, wirst du das niemals herausfinden. Und deswegen müssen diese Optionen auf den Tisch.
Ja, das interpretiere ich jetzt aber auch doch so, dass du quasi schon auch von einem Geschäftsführer so ein bisschen oder dann auch eben auch von einem CFO im Duett schon auch erwartest, dass diese Personen nicht nur in ihrer Funktion die Dinge abarbeiten, sondern durchaus auch hier wirklich neue Impulse rein ins Unternehmen bringen, um tatsächlich wirklich die Langfristigkeit zu sichern, ne?
Also ich sag mal, ein guter CFO, also ich spreche jetzt so viel über die CFOs, bei den CEOs finde ich das auch selbstverständlich, setzt permanent neue Impulse. Dem wird nicht langweilig. Wenn der reingeholt wird, um ein neues ERP-System einzuführen, das ist eingeführt, dann muss er eigentlich sagen, so, ist fertig, klatscht einmal in die Hände, dürft euch mal eine Woche ausruhen und jetzt als nächstes kommt das BI-System. Ist fertig, okay, dann als nächstes gucken wir, wie können wir unorganisch wachsen, wir bauen eine M&A-Abteilung auf. So, wieder in die Hände. Also du musst ein permanenter Unruheherd sein, ohne die Organisation komplett zu überfordern, aber ich bin auch der Meinung, das war eben dein, man muss auch mal einen Schritt zurückgehen. ja, manchmal kann es sein, dass du dann halt auch Leute verlierst, denen das Tempo zu hoch ist. Das kann sein. Und ja, dann gehst du vielleicht auch mal wieder einen Schritt zurück, aber du brauchst auch Leute, die gewillt sind, umzudenken, neue Impulse auch anzunehmen und nicht zu sagen, ich mache den alten Trott permanent weiter. Ich muss aber eine Lanze brechen, ne? Also gerade im Mittelstand, also zumindest die CEOs, die sind auch so, dass sie sagen, ja, ich überlege mir das, ist halt bloß nicht so einfach, ne? Jetzt kann ja natürlich ein Externer reinkommen und dir die Welt erklären. Am Ende gibt's ja noch einen Unterschied zwischen einem Impuls setzen und wirklich die Umsetzung. Aber dass wir dann überlegen, wie können wir es umsetzen? Und ich sage immer, eigentlich ist das, was ich tue, und du wahrscheinlich auch, relativ einfach. Es ist 80% gesunder Menschenverstand und 20% Projektmanagement. Genau. Und das Projektmanagement, das geht ganz oft flöten.
Mhm. Spontanerweise nachgefragt beim Projektmanagement. Wie siehst du das eigentlich so als externer Mensch, wenn du mal drauf schaust, da versuchen ja jetzt viele agil irgendwie zu sein, Projekte nicht mehr so nach dem Wasserfall, ne, dann haben sie ihre Kanban-Boards wieder, möglicherweise gibt es auch hybride Modelle, aber mal grundsätzlich zum Projektmanagement, manchmal finde ich es, also in meiner Wahrnehmung ist es oftmals so, finde ich es ein bisschen overtuned, also das, wo ich mir denke, meine Leute, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr da eigentlich managt. Wie ist so dein Eindruck an der Stelle?
Ja, also ich, Methodik ist für mich zweitrangig, sage ich mal. Ich habe einen Startpunkt für das Projekt und ich habe ein Projektziel, das ist der Endpunkt. Und dazwischen kannst du jetzt, egal welche Methodik wählen, du möchtest, agile Methoden sind super gut, wenn du das Ziel nicht kennst, ist meine Meinung. Ne? Wenn du das Ziel kennst, sind klassische Methoden gar nicht schlecht, vielleicht auch eine Mischung aus beiden. Ich würde mich aber nicht so sehr in diese Methodenwahl versteifen wollen, sondern wichtig ist eher, dass du dieses Endziel, dass du da siehst, was du erreichen willst, dass du das nie aus dem Augen verlierst, dass du immer klare Verantwortlichkeiten hast und zwischen Meetings machst und nicht sagst so, wir treffen uns, jetzt habt ihr alle eure Aufgaben, wir treffen uns im halben Jahr nochmal und dann gucken wir mal, wo weit wir sind. Und da finde ich diese agilen Methoden ganz gut, dass man mit Weeklies auch dranbleibt. Ja. Und ja.
Also meine Erfahrung ist die, dass das Wort Kommunikation eigentlich viel zu klein noch geschrieben wird. Es ist teilweise nicht so wirklich transparent alles. Und was es gibt mitunter Führungskräfte, die reden gar nicht miteinander und dann bleibt die Kommunikation auf der Strecke. Zum Stichwort Kommunikation mal einfach nachgefragt, wie ist so deine Wahrnehmung? Weil du bist ja auch jemand, der sehr klar ist, auch in seiner Kommunikation. Aber wenn du auch in den Unternehmen dann die Führungskräfte, mit denen du dann arbeitest, siehst, wie läuft denn da die Kommunikation?
Ja, die Communication ist key, ne? Also ohne Kommunikation funktioniert kein Projekt und funktioniert auch nicht, also gerade wenn die Leute sich nicht grün sind. Da habe ich so ein bisschen den Vorteil als extern, dass ich auch Klartext sprechen kann. Und ich sage das dann zur Not auch so, dass man dann so nicht zusammenarbeiten kann, wenn hier zwei sich nicht miteinander reden oder nicht richtig oder wertschätzen miteinander reden. Also mir ist immer wichtig, man kann Klartext reden, man muss dabei aber auf menschliche Grundbedürfnisse Rücksicht nehmen. Das heißt, klar und deutlich, aber ohne Beleidigungen, ohne Ressentiments in irgendeine Richtung, ohne dass der andere sich auf den Schlips getreten fühlt. Man darf sachlich diskutieren, aber man sollte nicht persönlich werden. Und das ist natürlich, wenn du jetzt 10, 15 Jahre zusammenarbeitest, manchmal recht schwierig, weil das löst du als Externe jetzt auch nicht auf, wenn sich da Leute nicht grün sind. Aber irgendwann muss man mal sagen, pass mal auf, jetzt wieder, hier ist mein Startpunkt und da ist mein Endziel. Wie schaffen wir es denn alle, zu diesem Endziel zu kommen und was braucht jeder Einzelne von euch, damit wir das schaffen? Und dann kommt man in so eine Kommunikation rein.
Ich habe oftmals das Gefühl, so ein bisschen, was das Thema Kommunikation, also wenn du als Externer reinkommst, dass viele interessanterweise dir wahnsinnig viel anvertrauen. Ja, also das ist sehr interessant zu sehen, wenn du also als Externer reinkommst, mitunter auch als Postbote dann vielleicht auch missbraucht wirst, ja, oder versucht man zumindest. Aber letztendlich geht es ja um das Projekt und beziehungsweise die Aufgabenstellung und nicht um hier die ganzen anderen Sachen zu lösen. Auf der anderen Seite, Konflikte, wenn sie denn da sind und die hinderlich sind, müssen aufgelöst werden aus meiner Sicht. Und auch wenn es dann auch mal eben harte Entscheidungen geben muss, wenn es dann gegen eine Person oder auch gegen einen Teilnehmer dann ist, ja. Führt mich nochmal zu einem anderen Satz, den ich mir rausgesucht habe. There are three kinds of companies. Those who make things happen, those watch things and, oder andersrum, jetzt muss ich ganz, fange ich nochmal von vorne an. There are three kinds of companies. Those who make things happen, those who watch things happen and those who wonder what happened. Was sagst du dazu?
Ja, da sind wir wieder bei der Strategie, ne? Ja. Das gibt ganz gut wieder, wie Unternehmen auf Strategie reagieren oder ob sie überhaupt eine haben. Und manche gucken zu und sind trotzdem ganz erfolgreich, aber irgendwann holt es sich dann doch ein. Ja, also das ist das, was mir so spontan dazu einfällt. Ja. Ne?
Nee, mit Blick auf die kommenden Jahre und auch mit Blick auf das, was jetzt so in 2024 zu uns dann bevorsteht, dem einen oder anderen. Du hast sehr viel gesehen bisher und auch ein gutes Gespür für das, was so der Markt und auch der Unternehmer, die Unternehmer so tun. Wenn du jetzt im Zuge von ESG, Digitalisierung, Transformation, Produktinnovation, all das, was also der Blumenstrauß so hergibt, haben wir es dann auch manchmal vielleicht mit einer Überforderung zu tun? Und welche Strategie würdest du dann den Unternehmensinhabern und Lenkern mitgeben? Was braucht es, um zukunftsfähig zu sein oder zu bleiben?
Ja, also definitiv prasselt viel auf die Unternehmen ein. So, ne? Also wir haben diese externen Krisen, die jeder irgendwie im Moment auch so medial vielleicht auch spürt und die auch definitiv da sind, aber in unterschiedlicher Form. Da sage ich, Optimismus ist erstmal der erste Rat. Die Welt geht nicht unter. Die wird sich weiter drehen und da heißt es immer Ruhe bewahren. Auch in Situationen, wo es extrem brenzlig ist, erstmal durchatmen und klar darüber nachdenken. Ich hatte Freitag so ein Erlebnis, aber ein persönliches. Ne? Mir ist was passiert, was mir seit 18 Jahren nicht passiert ist. Ich habe eine Planung für den Kunden aufgebaut, eine ganze Woche lang. Und Planung, ja, im Januar, das ist ein bisschen spät dran, ist einer von drei Kunden, die spät dran sind mit ihrer Planung. Und wirklich ein extrem gutes Modell, würde ich mal sagen, was sehr viele KPIs enthält. Und dann habe ich einen anderen Kunden, mit dem ich mit seinem Team die Planung gesprochen habe, hat meine 30 Reiter zugemacht und ich hatte diese Planung nicht abgespeichert, was man ja denkt, das kann ja heute gar nicht mehr sein. Das kann doch nicht sein. So blöd kann man doch eigentlich nicht sein. Doch, ich war so blöd. Was ist passiert? Ich hatte den Rechner die 5 Tage nicht ausgemacht. Ich hatte dieser Datei keinen Dateinamen gegeben. Und in dem Moment, als ich dann wiederkam, weiterarbeiten wollte und diese Datei nicht mehr gefunden habe, ist mir richtig heiß geworden. Ich weiß gar nicht, wie mein Puls war. Und ich hätte wirklich, als ich realisiert habe, dass diese Datei weg ist, hätte ich wirklich weinen können. Und habe gedacht, wie bescheuert bin ich? Das ist mir seit 18 Jahren nicht passiert und heute, das kann doch nicht mehr sein. Die muss doch irgendwo sein. Sie war es nicht. Dann habe ich erstmal meine Frau angerufen, mein Leid geplagt. Dann hatte mich noch ein Freund angerufen, nämlich mein Leid geplagt. Und dann hatte ich eigentlich auch nur eine Podcast-Aufnahme, die hat er dann abgesagt. Und der habe ich auch noch geschrieben, wie gerade mein Leid ist. Und dann hatte ich dreimal mein Leid geplagt. Und geteiltes Leid ist halbes Leid, in dem Fall gedritteltes Leid. Und danach habe ich durchgeatmet und gesagt, okay, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Es ist niemand gestorben. Das können wir schon mal festhalten. Eigentlich ist nichts passiert. Es interessiert auch niemanden, außer meinen Kunden, wenn ich den Montag gesagt hätte, ich habe keine Datei und wir haben nichts für die Bank. Also habe ich mich da hingesetzt, meiner Frau gesagt, heute Freitag, heute mal ohne Kinder. Ich arbeite jetzt mal, habe das Wochenende durchgearbeitet, 11 Stunden investiert und habe es am Ende geschafft, dann auch das Modell sogar noch einen Tacken besser zu machen. Was ich damit sagen will, ist, diese Entmutigung, die man manchmal fühlt und die wirklich auch berechtigt ist, da durchzuatmen, einmal zu überlegen, was ist denn wirklich passiert? Geht es dir und deiner Familie gut? Wenn du Ja sagst, dann ist die Welt schon einiges besser. Und dann einen klaren Kopf zu kriegen und sagen, ja, das ist Mist und das war vertane Lebenszeit, aber dann wieder anzufangen. So, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, ja, ich glaube, es kommt viel auch Bürokratie, du hast eben ESG angesprochen, es macht auch Sinn, man muss es, glaube ich, mal umdrehen und sich fragen, wie kann ich denn diese Bürokratie, wo sich Leute ja Gedanken gemacht haben, so umdrehen, dass für mich in meinem Geschäftsmodell das vielleicht sich auch irgendwann über meine Strategie niederschlägt. Ne, also so ein bisschen, wenn wir jetzt über die Bauern reden, ja Mensch, wir kriegen nur 50 Cent pro Liter Milch und ob ich jetzt glückliche Kühe habe oder unglückliche Kühe, das ist der Molkerei auch egal. Aber über ESG wird sowas ja sichtbar, sage ich mal. Da würde irgendwann so. Und da frühzeitig diese Kommunikation aufzunehmen, zu sagen, ja, ich kriege zwar nur 50 Cent, aber ich muss ja hier sowieso zu ESG meine Angaben machen. Und ich nehme das aber gleichzeitig als Marketing und lasse der ganzen Welt wissen, was ich da tue. Und nicht nur Bericht, weil das Gesetz das verlangt, sondern das umzumünzen. Und ich hatte jetzt ein Interview mit einem Unternehmer, den ich auch schon sehr lange kenne, der sich für seine Firma Gemeinwohl auf die Fahne geschrieben hat und Teilhabe. Und der auch sagt, ja, ESG, das zeigt so das Reporting, weil ich möchte wirklich was bewegen und ich möchte eine leichtfüßige Lösung haben. Auch da kommen wir wieder zu, macht es doch nicht so kompliziert. Ja, es sieht immer kompliziert aus. Und wenn man die Standards sieht, dann fragt man sich auch manchmal, was haben die Leute alle geraucht? Aber wenn ich es dann runterbreche auf die wesentlichen Dinge, dann wird es viel, viel einfacher. So, dritter Punkt. Und da bin ich, glaube ich, auch am Ende. Uns hilft, wenn du über das Jahr 2024 redest, uns hilft ja auch das große Thema KI. Viele verwenden ja schon ChatGPT für bestimmte Anwendungen. Das kannst du auch, du musst es mal durchdenken und viele stehen irgendwie so ein bisschen mit der Axt vorm Walde und wissen im Moment nicht, was sie damit machen können. Aber eigentlich ist das ein riesen Potenzialgewinn. Und das ist was, womit ich mich jetzt auch vermehrt beschäftige und Technologie sowieso. Ich glaube, wir haben und diese Dinge, die wir dort nutzen können, in vielen Unternehmen noch gar nicht gehoben, obwohl es uns nicht so viel kosten würde, das zu tun.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Ausführungen und hat uns, glaube ich, sehr viel weitergeholfen.
Ja, sehr gerne.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, mach's gut.